Ja, es ist leider auch noch zu früh für Sekt, ne? Oder wir müssen es einfach später nochmal mit ein bisschen Sekt dann aufnehmen oder so. Also.
Willkommen zu Call for Fiction, dem neuen Podcast-Format von KBA und Dorsch und dem Literaturhaus Berlin. In diesem Format besprechen wir die Corona-Krise und zwar so, wie sie sich für uns anfühlt, nämlich als irgendwie durchgedrehter Plot. Und wir schauen mit unseren Gästen, wo das hinführt, wenn wir die Wirklichkeit als Text betrachten. Das ist das Literaturvermittlerinnen-Team von Kabeljau und Dorsch und das ist heute ganz konkret Chris Möller, das bin ich, und Lara Sielmann. Hallo Lara.
Hallo, hallo Chris.
Hallo in deine Küche rein.
Ja, stimmt, die habe ich mich aufgebaut. Ich habe so ein richtiges kleines Küchen-Podcast-Studio. Ich hoffe, es hallt nicht zu sehr, weil ich in so einem typischen Berliner Altbau wirklich mit sehr hohen Decken wohne, aber das war jetzt so das kleinste Eck, was ich in meiner Wohnung finden konnte.
Ja, du hast mir eben ein Foto von dem Aufbau geschickt. Es sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus, wie vieles in diesen Tagen, was im Homeoffice passiert. Lara, letzte Woche habe ich mit Viktor die erste Folge aufgenommen und habe mit ihm und Juan über die Exposition dieser Krise gesprochen. Gibt es irgendwas, was dir davon so besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Mir ist hängen geblieben dieses Aufweichen von Individuen, dass es keine Einzelschicksale mehr gibt. Darüber musste ich lange nachdenken. Und auch, ob das stimmt, also die Welt wird jetzt in dem Sinne nicht neu geschrieben, ne? Also es gibt ja trotzdem weiterhin bestimmte, viele Ungerechtigkeiten. Und was ich sehr interessant fand, war, dass er auf jeden Fall eine Zeitmaschine mit dabei haben möchte. Da hätte ich wirklich gerne noch mehr darüber erfahren, weil ich dann halt sofort dachte, ja, easy, also dann fahre ich halt irgendwie hier ein paar Monate zurück und erstick diesen Keim. Und dann hätten wir jetzt heute auch gar nicht diesen Podcast, aber vielleicht ist es auch eine ganz andere Zeitmaschine.
Eine Zeitmaschine, die vielleicht gar nicht in die Vergangenheit fahren kann, das stimmt. Da haben wir gar nicht genug den Finger reingehalten an diese Stelle. Die Frage nach diesen auflösenden Kategorien, die hat mich eigentlich seit der letzten Aufnahme auch am stärksten beschäftigt und auch mit Ausblick irgendwie auf die Folge heute. Denn heute nehmen wir uns ja die Dramaturgie dieser Krise vor. Und gerade wenn man sich Dramaturgie anschaut, sind Kriterien, an denen man sich abarbeiten kann, ja irgendwie besonders wichtig. Und wenn sich dann alles auflöst, dann braucht es wieder eine ordnende Instanz, die da überhaupt wieder ein Thema reindreht und sichtbar machen kann.
Ich freue mich auf heute auch sehr und ich glaube auch, dass wir da durchaus auch an Sachen anknüpfen können, die ihr letzte Woche schon besprochen habt. Und ich mache jetzt mal das, was du letzte Mal gemacht hast, den nicht sichtbaren, aber vielleicht etwas hörbaren Trommelwirbel. Schala Ilk ist zu Gast heute.
Ja, Juan hat sie vorgeschlagen letzte Woche, weil er sie aus der Zusammenarbeit vom Team aus der Kulturhauptstadtbewerbung Hannover kennt, in dem sie beide zusammenarbeiten. Und er sie darüber hinaus als einfach wahnsinnig klugen Kopf einschätzt, der Fäden beieinander hält. Denn sie ist Kuratorin und Dramaturgin. Das heißt, sie hat einfach den krassen Überblick über Metastrukturen. Und sie hat von 2013 bis 2020 am Maxim Gorki Theater gearbeitet und dort unter anderem den Herbstsalon kuratiert und mitgegründet. Das heißt, sie ist einfach ja für uns die Expertin, mit der wir heute auf einer Metaebene nochmal draufschauen können, wie sieht die Dramaturgie dieser Krise aus.
Das macht doch sofort Lust anzurufen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch einfach direkt,
oder? Ja, wir
rufen
sie jetzt an. Hallo, Charla.
Hallo.
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 Ich muss gestehen, seitdem Juan dich uns vorgeschlagen hat, beziehungsweise Chris und Viktor in der letzten Folge, freue ich mich darauf, mit dir zu quatschen heute und mit Chris, weil wir uns auch gar nicht kennen. Ich kenne den Herbstsalon, ich kenne natürlich diese Bewerbung um die Kulturhauptstadt, habe da auch einiges schon mitbekommen, aber wir kennen uns nicht. Und bevor wir uns jetzt besser kennenlernen, wollte ich dich einfach mal fragen, wo du dich denn heute aufgebaut hast und natürlich auch, wie es dir geht.
Vielen Dank für die Einladung zuerst, hat mich sehr gefreut. Und es ist ein sehr schönen Sonntag. Ich sitze an meinem Rechner und habe mir so 3-4 Punkte ausgeschrieben, die wir heute darauf vielleicht so ein bisschen besprechen können.
Ja, wir haben dich nämlich ja für eine ganz bestimmte Mission angerufen, ne? Wenn du schon gesagt hast, du hast dir schon ein paar Punkte aufgeschrieben. Dieser Podcast ist nämlich sozusagen eine Art Werkstattgespräch, einer anderen Art, in der wir uns anschauen, ob wir mit erzählerischen Mitteln die Wirklichkeit, die uns so gerade so unter den Füßen weggezogen wurde, wieder anders greifbar machen können. Und deswegen würde ich dich eigentlich gerne als allererstes fragen, wenn du dir vorstellst, diese Krise, den Stoff dieser Krise auf eine Bühne zu bringen, nach welchem dramaturgischen Grundprinzip würdest du vorgehen?
Es ist gut, dass man in den Zukunft guckt, weil was ich zuerst gemacht habe, war in der Vergangenheit anzuschauen, was uns eigentlich bis jetzt so in dem Sinne persönlich auch geprägt hat. Ich habe dann an zwei Momente gedacht in mein eigenes Leben. Denn eine war, denn als ich 5 Jahre alt war, gab es einen Putsch in der Türkei und wir waren alle zu Hause. Und diese Erinnerungen, dass wir immer zu Hause sein sollten und wir nicht rausgehen dürften, das ist bei mir plötzlich hochgekommen. Und dann zweiter Punkt war, was auch den Juan irgendwie erwähnt hat, meine Elternzeit, der Mutterschutz. Und ich war so 2-3 Wochen zu Hause, ich konnte nicht rausgehen, weil mir auch gesundheitlich nicht gut ging. Und ich war so allein. Zum Glück, mein Ehemann war dabei. Aber das war diese Zeit, die ich wirklich wie unter Quarantäne gestanden habe. Die sind die zwei persönlichen Momente, die mich eigentlich oft in den letzten 5 Wochen so zum Gedanken gebracht hat. Und dann habe ich sehr unterschiedliche Momente und unterschiedliche Leben angedacht. Ich habe kurz vor wir in diesem Quarantänemodus gegangen sind, ein Buch von Aharon Appelfeld gelesen. Roman heißt Badenheim und das beschreibt einen Moment der langsamen Lagerung von den jüdischen Bewohnern in einem kleinen Stadt, den Badenheim heißt, und wie es dieser Moment für die jüdischen Bewohner der Stadt so normalisiert wird. Deshalb finde ich denn diese Momente in der gesamten Geschichte des Menschheits zu denken ziemlich wichtig, weil wir sind nicht die Erste, die von einer Epidemie so plötzlich getroffen sind.
Also in der Rückschau würdest du sagen, dass so das zentrale Thema, wenn du diesen Stoff beschreiben müsstest, also diesen Stoff dieser Krise, dann wäre das zentrale Thema Isolation. Das sind die Momente, die dich am meisten getriggert haben. Ist das richtig?
Ja, tatsächlich. Denn Isolation ist ein Punkt und jede schaut von eigener Perspektive. Wir, also die Menschen zu den Mittelklasse gehören, wir haben unsere Arbeit, wenn es denn noch nicht, wir können nicht das üben können, dann bleiben wir zu Hause. Aber es gibt so viele unterschiedliche Erzählungen, die zum Beispiel die Ärzte, die Bauarbeiter und sehr, es ist auch von sehr unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Protagonisten abhängig. Zum Beispiel in vielen Ländern hat diese Quarantänemoment nicht stattgefunden. Es findet teilweise statt, weil sie diese Gesellschaften wirtschaftlich das nicht leisten können. Als ein von den hochentwickelten Ländern mit sehr starker Wirtschaft und sehr starker staatlicher Unterstützung können wir uns leisten, dass wir überhaupt zu Hause bleiben können. Dieser Unterschied zwischen diese gesamte Gesellschaften hat mich auch sehr geprägt. In einem Land, wo meine Eltern leben, jetzt in der Türkei, von den Quarantäne für bestimmte Milieus gar nicht die Rede. Und wir überlegen, wie wir eigentlich uns organisieren, wenn wir aus dem Epidemie rausgehen, obwohl wir tatsächlich alles einigermaßen gut geregelt haben. Das war eigentlich mein zweiter Punkt, den globalen Aspekten von dieser Epidemie. Der Vergangenheit, den globalen Aspekte. Und der dritte Aspekt war den Arbeit. Weil den Zuhause sein bedeutet für uns, denn wie dann gesagt, der Mittelklasse, wie wir uns definieren und wie stark wir uns mit unserer Arbeit definieren.
Und das würde mich dann vielleicht auch direkt im Anschluss daran interessieren, wenn wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen in, wo setzt man den Fokus hin? Weil du hast gerade 3 Punkte aufgemacht, ne? Und wenn du jetzt wirklich überlegen müsstest, wir setzen das um, welchen dieser 3 Aspekte, Arbeit, der globale Aspekt dieser Krise, Isolation, würdest du dir am liebsten rauspicken, um damit weiterzuarbeiten? Du hast eben den Blick in die Vergangenheit gemacht, und was wäre für dich die Zukunft dieser Erzählung? Also wohin würdest du diese Erzählung treiben wollen?
Ich würde keine Zeit haben. So, es wird nicht in einer bestimmten Epoche stattfinden. Auch nicht so an bestimmte Protagonistinnen. Das würde ich an dem Erzählung von meinen Vorgängern einbinden. Ich habe so eine Bild im Kopf, was ich auch als Bühnenbild mir vorstelle. Es gibt ein sehr wichtiges architektonisches Werk von Oskar Niemeyer in Sao Paulo. Das ist der Copain-Gebäude. Und ich habe einen Artikel gelesen und eine Fotoarbeit, wie eine Fotograf die jetzige Zustand in diesem großen Siedlung sieht und fotografiert hat. Viele Lichter sind an, was vorher nie war. Ich glaube, es gibt 1200 Wohnungen oder sowas. Das ist eine Riesenmaschine. Und wie diese Maschine noch weiter lebt und weiterleben muss und wer sich darum kümmert und wie solidar diese Bewohner sich miteinander umgehen, das zeigt eigentlich so eine Welt, die in einem riesen architektonischen Meisterwerk getrappt ist. Und es gibt eine Grafiker, die nicht rausgehen kann, arbeitet Homeoffice. Und es gibt eine Frau, die jeden Tag noch zum Putzen gehen sollte, aber die Aufträge jetzt nicht mehr kommen, weil sie Angst haben. Es gibt einen Moment, wo sie alle zu Hause sind, alle Lichter sind an. Und dieses Bild von diesem Gebäude ist für mich tatsächlich das Bild von der Epidemie in einer großen Stadt.
Wenn du dir so vorstellst, das ist jetzt so ein Bild, was es auf der Bühne geben kann, kannst du dir diesen Stoff umgesetzt schon ansatzweise vorstellen oder ist er gerade auch einfach eher bildhaft, weil wir so mittendrin sind?
Es ist so vieles Mal auch schon gemacht in unterschiedlichen Formen. Es gab den 12 Monkeys, diesen Film im 90er Jahren, die im 2035 stattfindete Epidemie beschreibt. Und das ist schon ungefähr 25 Jahre her, dass dieser Film gedreht war. Und wir sind in so einem Moment. Ich finde, das ist nicht was Neues. Und es wird definitiv, hat gestern ein Interview gelesen mit Kai Voges, dass er gesagt hat, es wird jetzt im Theater so viele Stücke über den Epidemie gehen und so. Und ich glaube nicht, dass wir das, es wird geben, aber ich glaube, wir müssen das anders interpretieren. Einziger Unterschied ist, dass die Welt gemeinsam in diesem Punkt ist. Und darauf würde ich fokussieren, dass wir alle, es war nie ein Moment gewesen, dass alle die gleiche Angst hätten. Und das ist jetzt, alle haben diese Angst. Und darauf würde ich denn diese utopische Dystopia, was ich denn nennen kann, das war vor... Bis vor 2 Monaten hat keiner das gedacht.
Wenn man eine Dramaturgie von einem Stück anlegt, dann muss man sich ja trotzdem irgendwie in eine Richtung entscheiden. Also man muss schon entscheiden, ist das als Heldenreise angelegt und auf was steuert dieser Held denn dazu, selbst wenn der Held die globale Gemeinschaft ist oder so, ne? Also man müsste ja trotzdem schauen, wohin laufen wir da eigentlich?
Ich sehe dort keine Held-Erzählung von einer, sondern ich sehe mehr so diese Chorus von den griechischen Tragödien, die man vielleicht so ein bisschen wie als Kakophonie sieht. Alle Stimmen sind wertvoll, aber es ist so eine kleine Teil von dieser gesamten Erzählung. Deshalb sehe ich mehr Chorus-Formate, die man dann alles erzählen kann. Sehr viele Erzählungen gleichzeitig erzählt. Und der Fokus würde tatsächlich auf den dystopischen Moment und den, was man seit Jahren so gedacht hat, dass es mit dem Klimawandel stattfinden würde, diese Dystopie. Und jetzt plötzlich findet es mit einer anderen. Wir sehen, wie der Kapitalismus sich versucht, so auf den Beinen zu erhalten. Und das hat die Revolutionäre vor 100 Jahren sich nie vorgesehen, dass sie selber nicht eine Revolution schaffen, sondern ein Virus. Ich sehe nicht als eine Revolution, was es danach kommen wird. So optimistisch bin ich doch nicht. Aber ich finde, dass dieser dystopische Moment doch ein Moment sein kann, dass wir einfach mal auch künstlerisch den Stopp sagen und wozu produzieren wir alles? ob es nach dem Virus alles Sinn machen. Deshalb diese dystopische ist, kommt wieder sehr hoch, wenn wir so weiterdenken. Das ist in dem Sinne nicht eine Selbstermächtigung, sondern ich bemerke unsere Selbstüberschätzung. Und dieser Bruch ist, ich glaube, in dem Geschichte sehr wichtig, dass wir bestimmte Sachen, die wir nie gedacht haben, die stattfinden würden, oder wir gedacht haben, okay, wir werden monatelang nicht Theater spielen, wir würden monatelang uns nicht berühren, was uns auch Mensch macht, diese körperliche, und dass wir dann aufhören, damit kommt unsere menschliche Seite auf Ende. Und ich glaube, das war der dystopische daran. Nicht diese Wording mit Social Distancing hat uns eigentlich irritiert, sondern die Aktion davon, dass wir uns nicht gegenseitig anfassen könnten.
Aber da steckt ja durchaus auch so eine Form von Hoffnung drin, ne? Wenn du sagst, irgendwie, dass wir ja eigentlich auch so eine Form von Menschlichkeit auch gerade entdecken, die es ja vielleicht in dieser kapitalistischen Welt, in der auch gerade wir leben, vielleicht gar nicht mehr so unbedingt.
Ja, aber ich sehe, ich bin nicht optimistisch in dem Fall, denn was ich nicht erzählt habe, was mich unglaublich beschäftigt hat, war diese drei Schiffe in der Nähe von Malta und Italien waren und tagelang nicht an den Hafen kommen dürften. Und dann sind 12 Menschen gestorben und viele von uns hat sich nicht darum geärgert. Viele haben das, stattdessen haben wir tatsächlich 30.000 Menschen aus Rumänien nach Deutschland mit dem Flieger transportiert. Und deshalb finde ich, in jedem Moment in Krisen denken wir immer an uns selber. Und das hat mit eigentlich der Solidarität nichts zu tun. Die Momente, die uns näher bringen sollte, diese Momente sind noch nicht genug da. Und deshalb war ich sehr, sehr pessimistisch an den Tagen, die diese Schiffe nicht landen konnten. Das war eigentlich für mich der tiefe Punkt. Und denn diese gesamte einigermaßen sechs Wochen, die wir zu Hause verbracht haben, das war der erste Woche, war denn wir haben das nicht verstanden, was wir machen sollten und so. Wir haben den Maßstab der Krise noch nicht wirklich verstanden. Denn zweite Woche war dann Gewöhnungsphase, Organisationsphase. Dritte Woche und vierte Woche waren so denn tiefe Punkte, die wir tatsächlich keine Ausgangsmomente gesehen haben, dass wir einfach mal in unseren Wohnungen geschlossen sind. Und dann fünfte Woche, sechste Woche haben wir jetzt langsam den Licht viele. Denn am Ende des Tunnels, so kann ich denn letzte sechs Wochen interpretieren. Für mich der tiefste Punkt war die vierte, fünfte Woche und auch daran dieser Umgang von unserer Gesellschaft, europäische Gesellschaft mit dem Flüchtlinge, die einfach mal versucht haben, in diese Gesellschaft auch so gehörig fühlen wollen. Das war für mich zum Beispiel ein Punkt.
Gerne an deiner Wochenaufzählung anknüpfen, weil das wirkte für mich schon so wirklich wie so ein Auftakt, ne? Also so wie, das war Woche 1, das war Woche 2, du konntest konkret diese Themen von diesen Wochen benennen und hast das Gefühl, wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, wo da Hoffnung schimmert, während du vorher gesagt hast, dein prinzipielles Gefühl ist Pessimismus. Ich bin auch super pessimistisch und wenn ich mir vorstelle, wir stecken hier gerade in einem Drama, dann habe ich das Gefühl, wir sind halt wirklich erst in der Exposition. Also wir sind zwar schon in Woche 5, aber sind wir jetzt in Akt 1, 2, 3, 4 oder 5? Wie viel steht uns noch bevor?
Im Theater und in viele Filme auch. Es gibt den Anfang, so Höhepunkt, und dann hat man gute oder schlechte Ende, oft ein gutes Ende. Viele schauen nicht Filme oder Theater, die mehr als 6 Stunden dauern. Und das macht jetzt dann Politik mit uns. Sie haben versucht, die Menschen einfach 6 Wochen zu Hause zu halten. Aber wir sind nicht so kontrollierbar, obwohl wir unglaublich große Angst haben. Das ist auch denn wohl, dass es diese Gesellschaften, die tatsächlich großen Wohlstand haben. Und wir alle glauben, dass wir 90 Jahre lang leben und uns immer gut geht. Und diese Gefühl haben wir und davon haben wir so große Angst, dass es unterbrechen wird. Wir wollen nicht sterben. Deshalb sind wir zu Hause. Wir denken ein Stück nach und denken, okay, und die älteren Menschen auch leben. Weil dieses Virus ist uns so vermittelt worden, dass die älteren Menschen sterben. Und nach 9. Todfall haben sie aufgehört, mit dem bestimmte Statistik uns so informieren. Das finde ich ein richtiger Moment in diesem Krise. Wir wissen nicht, wer stirbt. Sie sind alle nur Zahlen benannt. Wenn ich sterben würde, würde ich eigentlich den von 12.000 Patientinnen gehöre ich zu dem 98. Fall in Berlin. Aber wir wissen nicht, wer ich bin, wie alt ich bin. Und das macht mich wirklich diese Angst, wie die Leitern von dieser Krise uns informieren. Und sie geben uns jetzt denn Hoffnung, weil sonst werden wir nicht mehr lange zu Hause bleiben. Sie müssen das irgendwie kontrollieren, dass das System nicht kollapst. Deshalb denken wir, okay, es ist einigermaßen so unter Kontrolle. Ich stimme zu, es ist nicht so unter Kontrolle, nur wir können nicht so 2 Monate lang zu Hause bleiben, denn Gesellschaft muss sich selber bestimmte Auswegsmethoden finden.
Zahlen, die es ja auch ohne Corona auch gibt, natürlich. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie viele Leute auch gerade in sehr armen Ländern qualvoll verenden. Und deshalb würde ich auch gerne nochmal an diese Frage von dir eben, Chris, anknüpfen. Und zwar, ob das jetzt wirklich Akte sind, die wir mit Corona haben oder was ich ja eben auch schon mal angedeutet habe, die Welt ist ja nicht plötzlich eine schlechte Welt. Und deshalb frage ich mich und stelle euch diese Frage jetzt auch direkt, inwiefern Corona überhaupt ein dramatischer Stoff ist. Also ist das überhaupt Anlass für ein Drama oder ist es eher sowas wie die Welt, wie sie ist, jetzt legen wir den Filter Corona drauf?
Ja, ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir in Vorbereitung für diese Folge selber auch gestellt habe, weil ich in einem dramatischen Text auch immer unterstelle, dass man so einen Grundkonflikt identifizieren kann, so, oder vielleicht auch einen Konflikt, der konkret zwischen 2 Figuren besteht. Und mein Grundgefühl und auch das, was wir jetzt alles besprochen haben und auch das, was Juan in der letzten Folge gesagt hat, geht ja eher in so eine Richtung von ganz viele Sachen lösen sich auf und sind auch zu groß und zu komplex, dass man sie überhaupt noch fassen kann. Ja, es übersteigt ja gerade alles irgendwie.
Alle Ereignisse sind dramatische Stoffe, deshalb, das ist ein großer dramatischer Stoff. Aber es ist so groß, dass man zeitlich und thematisch nicht mit einer Erzählung schaffen kann. Es gibt definitiv so viele Geschichten, die wir nachhinein hören würden. Weil es wird noch lange dauern, wir sind am Anfang. Und denken jetzt von jetzigen Momente. Es gibt viele Menschen gestorben, die tatsächlich ab einer Zeit geprägt haben und jetzt Mitte 60, Mitte 70 waren. Und wir werden die vermissen. Das wird zum Beispiel auch kommen. Die hatten unglaublich große Autoren, Musiker, die in deren Leben für mehrere bekannt waren und uns künstlerisch geprägt haben. Oder Schicksale von unterschiedlichen Gemeinden. Zum Beispiel eine, wo die Epidemie ausgebrochen hat, den Wuhan, die jetzt alle kennt, diese Name von dieser Stadt. Oder Bad Ischgl oder die Orte, die tatsächlich anders hatten. Oder Länder, die wir wissen nicht, wie sie getroffen werden. Es gibt so viele Ebenen, sehr unterschiedliche Maßstäbe.
Hast du das Gefühl, dass du als Dramaturgin oder die Arbeit der Politik auch helfen könntest, mit Strategien, mit irgendwie, ich schaue so auf Stoffe und füge sie so zusammen, zum Beispiel auf der Bühne?
Glaube eher nicht, weil wir sind in dem Moment, wo wir selber denken und oder mit dem Ganztagsleben beschäftigt sind. Und ich finde eigentlich, das ist der Moment, wo wir aufhören sollten, alles zu machen und tatsächlich beobachten. Und wir sollen mindestens versuchen, das Moment zu verstehen, überhaupt dann zu reagieren. Ich würde jetzt keine Zukunftsvorschläge für Politiker machen. Denn das Einzige, was ich machen kann und gemacht hat, war denn am ersten Woche tatsächlich mich politisch stark zu machen, dass die Freiberufler und die Künstler, die ihre Tätigkeiten nicht ausüben könnten, gleich eine Soforthilfe kriegen. Und das war am Anfang wichtig, dass die Politiker aufmerksam sein würden. Und jetzt müssen wir mehr in dem, ich denke inhaltlich, aber ich denke das nicht für eine Strategie, wieder nicht zum, das zu meiner Arbeit zu machen, sondern als einen Mensch. Deshalb denke ich mehr an diese globalen Aspekte von diesem Moment.
Du beschreibst ja jetzt die ganze Zeit so eine Ratlosigkeit, ne? Also so, man kann jetzt noch gar nicht sagen, wo das alles hingeht, real. aber unter anderem deswegen haben wir auch diesen Podcast gestartet, weil die Fiktion und Menschen, die fiktiv nach vorne schauen können, ja eine ganz andere Fähigkeit haben zu spekulieren. Und wir fragen uns eigentlich, ob es sozusagen möglich ist, darüber auch wieder eine Selbstermächtigung zu ermöglichen. Also zu sagen, okay, der Plot ist uns entglitten, wir können nicht erzählen, was als nächstes kommt, wir wissen es einfach nicht, wir wissen nicht, wie lange es geht. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, ich kann das zweite Kapitel selber schreiben und versuchen, mich wieder einzuschreiben. Wie würdest du diesen Konflikt an dem Punkt anfassen, dass du das Gefühl hättest, ich komme hier wieder vor, ich habe wieder eine Stimme?
Ich glaube, es wird tatsächlich jetzt ein bisschen dauern, bis diese normalen Denkensmomente zurückkommen, dass wir jetzige Gedanken und die Momente zu einem Schaffungsprozess führen. Ich plane jetzt für 2025 Kunstprojekte, aber selber weiß ich nicht, wann ich von der Wohnung rausgehen kann. Und was sind die Themen, die ich in 5 Jahren sprechen würde, ist total prophezeiungsmäßig und versuche das eigentlich auch optimistisch zu gestalten.
Eigentlich hat sich an deiner Arbeit vom Projekt her gerade gar nicht so viel verändert für die Bewerbung für die europäische Kulturhauptstadt Hannovers, ne? Und allerdings weißt du nicht, wie in 5 Jahren die Welt aussieht. Mir geht es auch oft so, dass ich das Gefühl habe, eigentlich habe ich einen normalen Alltag, in Anführungszeichen. Und dann ist es plötzlich so, aber es ist ja jetzt Corona auch. Ne? Und dann geht man plötzlich irgendwie so raus und sieht, wie die Läden zu haben. Klar, man liest auch Zeitungen und es ist alles voll. Und da habe ich manchmal, ich weiß nicht, wie es euch da geht, auch so komische Momente des im Irrealen das Reale oder das Reale im Irrealen. Und ich dann manchmal gar nicht mehr so unterscheiden kann, was eigentlich ist. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so eine wahnsinnige Fähigkeit des Menschen, sich dann doch relativ schnell an neue Verhältnisse zu gewöhnen.
Wir sind Überlebenskünstler. Wir würden alles überleben, außer die große Kriege. Und wir werden definitiv viele überleben und auch bald bestimmte Sachen vergessen. Deshalb, ich finde das als Dramaturgin und Kuratorin ziemlich wichtig, dass was wir jetzt erleben, denken, fühlen, festhalten. Dieser Moment, dieser Bruch in unserem Leben und Gesellschaften sollen wir einfach mal so zu denken bringen, wofür wir alles machen. Und es ist wichtig, dass wir das in diese große Verbrauchsgesellschaften denken. Wir verbrauchen zu viel, aber keiner hat gedacht, okay, Klimawandel ist wichtig, aber wir müssen unsere Überseereisen jedes Jahr einfach mal canceln. Ne, das war eigentlich für uns nie, aber jetzt durch diese Angst, durch diese einigermaßen wenige Solidarität mit bestimmten Menschen, wir reisen nicht, wir stehen zu Hause, wir bleiben zu Hause. Und das wäre eigentlich für mich die Hauptaufgabe. Und genau mit diesen Sachen, was wir aufgenommen haben, müssen wir dann an die Zukunft denken. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich 15 neue Stücke im Theater jetzt jedes Jahr brauchen. Warum nicht Wiederholung, dann weniger Ressourcen nutzen? Was bringt das? Wie verbrauchen wir denn Kunst und Kultur? Ist das, wozu brauchen wir? Ist eine digitale Ausstellung jetzt gerade nötig? Oder ist es nicht besser, dass wir die Ausstellung tatsächlich vor Ort sehen? Es macht uns auch bestimmte Sachen sehr aufmerksam. Genau meinte ich mit diesem, warum wir Menschen sind. Deshalb, weil wir diese brauchen, um ein Kunstwerk begeistert uns nicht von den Bildschirmen. Das ist eigentlich bei mir jetzt tatsächlich so hochgekommen, warum ich diese Kunst erleben muss. Weil es bei mir instinktiv was auflöst und davon lebt denn Kunst auch. Wir werden nicht mit einem ganz klassischen Gemälde von Dürer so beeindruckt, wenn wir das im Bildschirm sehen. Aber wenn wir das im Echt sehen, sind wir sprachlos oder atemlos. Und diese Momente machen viel mit uns auf. Oder wir sind Menschen, weil wir nicht sterben, wenn eine Knochen kaputt geht. Weil wir wissen, dass wir zum Arzt gehen. Und das hat mit den tausende Jahren dann sich entwickelt. Und wir sind gerade in dem Moment, die wir alle nachdenken, was für Schritte in der Menschheit wir gemacht haben und wie zerbrechlich alles ist. Und dieser Bruch ist, finde ich, auch so ein interessanter Punkt, wie es alles kommen könnte.
Mhm. Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass du immer wieder Bruch sagst und auf diese Brüche eingehst, ne? Weil es könnte, wenn man das als Erzählung betrachtet, ja auch genau anders kommen. Also wenn wir jetzt über Arbeit sprechen, dann könnte es halt eben genau passieren, so schnell wie wir jetzt alle angefangen haben, viel mehr zu arbeiten, weil wir alles ins Digitale übertragen haben. Und das ist auch das, was du beschrieben hast, Lara. Es ist alles auf einmal, die Normalität hat sich, ist so schnell, alles ist so schnell normal geworden, was man vorher gar nicht denken konnte. Und die Erzählung könnte ja auch so ein ganz langsamer, schleichender, langweiliger Prozess werden, wo wir uns einfach gewöhnen.
Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Das, ich sehe das als eine Aufgabe, dass man das immer denkt, ne? Dass es denn in dem Praxen jetzt noch versucht, Schein zu nehmen, was wir vorher vielleicht ignoriert haben oder nicht im Fokus gestellt haben. Die viele Geschichten zu erzählen, von unten bis oben, die Klassengeschichten. Ne? Man erzählt immer in eigene Kastengeschichten, aber über den globale Armut sprechen wir nicht. Über die lokale Armut sprechen wir auch sehr selten. Denn Brüche sind in Dramaturgie ziemlich wichtig, deshalb vielleicht nutze ich den.
Aber was ich da jetzt auch so ein bisschen rausgehört habe, war vielleicht auch einfach ein bisschen weniger von allem, oder? Also ich fand es gerade ganz schön, wie du das beschrieben hast, wenn man ein bestimmtes Bild live sieht, dann bleibt uns der Atem stehen, anstatt wenn ich es auf dem digitalen Bildschirm quasi sehe. Und gleichzeitig dachte ich dann, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal aber wirklich so gepackt war. Vielleicht, weil wir auch da so eine Form von Reizüberflutung haben, weil es für uns so normal ist. Ja, wir haben ja auch in Berlin, damit meine ich jetzt gar nicht, es soll weniger Museen gehen. Aber wenn es vielleicht so ist, dass nicht mehr so viele Leute auf einmal ins Museum gehen können, dann wird vielleicht das auch wieder zu etwas viel Besondererem. Wir denken viel mehr darüber nach, was wir vielleicht sehen oder auch konsumieren, weil wir nicht mehr ständig alles konsumieren können.
Genau, und es gab viele Menschen, die das noch nie konsumiert hatten. Und das war eigentlich mein Ziel, als ich angefangen habe, dass wir das Kunst und Kultur so verbreiten, dass alle möglichen Schichten dazu Zugang haben. Und jetzt vielleicht haben wir denn ein anderes Ziel, als wir vorher hatten, nicht mehrere Zuschauerzahl, sondern gezielt bestimmte Leute, die tatsächlich das als für den Überlebensstrategie nutzen können. Die Kinder zum Beispiel, die in diesem Moment gar nicht vorkommen, die keine Protagonistinnen von dieser Krise sind, weil sie selber keine Stimme haben. Und es ist auch, ich habe bis jetzt keine Theaterstücke im Internet gesehen. Einzige, was ich sehen wollte, war von Schaubühne, ein altes Stück von Peter Stein. Die Aufnahme war ziemlich schlecht und ich könnte das nicht machen. Und Ausstellungen habe ich auch nicht angeschaut, aber es gab einen Moment, online Ausstellungsbesichtigung von MMK, nee, den Schirn in Frankfurt. Und wir wollten tatsächlich am Freitagabend diese Online-Besichtigung in der neuen Ausstellung mit starken Frauen anschauen. Und bevor es angefangen hat in Zoom, war 500 Plätze schon voll. Und dann haben sie auf einmal die Leitung so auf 1000 erhöht, den Zoom-Kapazität. Dann waren 950 Leute. Und so, und dann sind wir live nach Berlin für so eine DJ verbunden, weil der DJ des Abends war in Berlin und die war eingeladen. Und es war echt ein interessanter Moment. Ich sage nicht, dass denn alles Digitale so nicht, aber diese gemeinsam, diese 1000 Menschen, die man einigermaßen sehen könnte und gemeinsam was hört, das war schon was. Diesen Moment würden wir eigentlich schon im Kopf haben. Es wird bleiben, so soziologisch auch, nachdem bestimmte Maßnahmen gesetzt sind. Deshalb haben viele Menschen Angst, dass diese Versammlungsrechte und so jetzt runtergehen. Ich glaube daran nicht, aber es gibt bestimmte Sachen, die bleiben. Wir haben uns an bestimmte Sachen gewöhnt, aber wir werden auch die, was wir vermisst haben, auch vielleicht stärker machen.
Stärker wahrnehmen vielleicht auch, ja. Du hast gerade gesagt, spannende Figuren für dich könnten Kinder sein, weil die eigentlich jetzt gerade gar nicht vorkommen und keine Stimme haben und ihre Geschichten selber nicht erzählen könnten. Das ist ein passender Bogen für uns eigentlich, denn in der nächsten Folge werden wir über Figuren sprechen. Vielleicht können wir dahin schon mal so ein bisschen so einen kleinen Ausblick wagen. Gäb's noch andere konkrete Figuren für dich?
diese Arbeit, die nicht im Homeoffice sind und die draußen sind und alles jetzt noch auf dem Laufenden halten. Die Leute im Bauernhöfe, die Kassiererinnen. Und dass es denn bestimmte Grundversorgung läuft, dafür gibt es viele Menschen, die noch arbeiten. Und ich rufe die zum Beispiel, wenn ich für jemanden anrufen muss oder wegen einer Beschwerde oder so Internet und so. Und ich frage immer, sind sie zu Hause? Und ich habe bemerkt, so 90% arbeiten von zu Hause. Das ist auch gut, dass sie dann nicht in diesen großen Räumlichkeiten gemeinsam arbeiten. Aber es gab schon ein paar, die in große Räumen zusammenarbeiten mussten zum Beispiel. Deren Geschichten wäre vielleicht so als einzelne Geschichte. Ich würde auch definitiv auf dem Spargel-Thema noch weiter mich verbinden und die jetzt für den deutsche Gesellschaft den Spargelernten auch definitiv in Fokus nehmen.
Ich würde das jetzt auch direkt so als Schlusswort einloggen, weil leider haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ich bin ja hier die Urpolizei. Shala Ilk, vielen lieben Dank, dass du der Gast unserer zweiten Sendung warst.
Ich bedanke mich.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank euch. Das ist ein schönes Format. Darauf freue ich mich. Das, ihr macht das schon, was ihr angefragt habt. Wie geht's weiter? Ne? Und ihr macht das schon weiter und das finde ich echt gut. Ich mache jetzt Stopp.
Das war ein sehr intensives Gespräch, was wir hier hatten an diesem Sonntag. Vormittag, ich möchte nicht morgen sagen. Ich habe mir zwischendurch Dinge notiert. Ich werfe sie jetzt einfach mal rein.
Okay.
Globale Isolation, Mittelklasse, großes Thema, das wirklich alle vereint, auch global gesehen, ist die Angst. Ganz unabhängig davon, wie reich oder wie wir alle leben, ist das so dieses, was uns alle gerade eint. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, dass das für sie eher so eine Art griechischer Chorus ist. Und dann habe ich mir Hoffnung aufgeschrieben und das so unterstrichen und mit so einem Fragezeichen versehen, weil ich durchaus fand, auch wenn es einerseits sehr hoffnungslos war, was sie geschildert hat, dass es auch sehr hoffnungsvolle Momente gab.
Tja, wenn du jetzt auf meinen Zettel gucken könntest, da steht ungefähr alles drauf, also alle vorstellbaren Stichwörter. Es könnten auch noch alle vorstellbaren Namen da draufstehen, denn dieses Gespräch war für mich auf jeden Fall ein sehr wilder Ritt durch alle möglichen Assoziationen, diese Krise betreffend. Wir haben überall so ein bisschen den Fuß reingesteckt und was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist ihre eigene Sprachlosigkeit.
Ja, wobei auch da fand ich, gab es durchaus auch Momente, wo sie das total gemacht hat. Was ich durchaus mich interessant fand, war, dass sie immer wieder auf so Brüche zu sprechen kam und dass sie auch das, was sie so am Ende so über die Kunst und Kultur und die Rezeption und Rezeptionshaltung auch gesprochen hat, das war dann wiederum, fand ich, gar nicht mehr so sprachlos. Und ja, wenn es jemanden gäbe, der jetzt eine Antwort auf alles hätte, also ich glaube, dann würden wir jetzt hier alle auch nicht so sitzen.
Ja, komplett. Komplett, also es geht ja um, glaube ich auch, das habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass es um viel Neues geht, ne, sozusagen, sondern um alte Dinge, die sich jetzt von einer anderen Seite zeigen oder so. Wenn man es nochmal wirklich herunterbrechen will auf, welche Dramaturgie hat sie da jetzt gerade angelegt, dann ist es wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast, es ist eine Dramaturgie der großen Brüche, die uns noch bevorsteht. Bis dahin spricht ein Chor aus allen möglichen Schichten von Menschen gemeinschaftlich aus ihrer eigenen Betroffenheit heraus über die Themen Arbeit, über die Themen Isolation und was darunter mitschwingt, ist ihr dritter Fokus, nämlich die globale Dimension des Ganzen. Also so hatte ich das Gefühl, wenn man ihre Gedanken ordnet nochmal, ist das eine sehr, sehr, sehr grob angelegte Dramaturgie und ja, wir müssen jetzt einfach mal irgendwie auf den Bruch warten, oder?
Na, wir gucken uns jetzt erstmal die Figuren an, oder?
Das
würde ich
stimmt.
sagen, in der nächsten Folge.
Über Plotpoints werden wir auch noch reden. Vielleicht kommen wir da näher an die Frage von, welche konkreten Brüche stehen uns denn noch bevor?
Und mit wem werden wir in den nächsten Tagen herausfinden und auch, was für Figuren das sein werden? Also ist es vielleicht Corona selbst? Ja, wird Corona als Figur auftreten? Wer sind die Antagonisten von Corona? Whatever, ich bin sehr gespannt. Chris, für heute wünsche dir einen schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Zwei Infos noch, bevor der offizielle Abspann folgt. Wir haben diese Folge sehr nah an der ersten aufgenommen, sodass Shala noch gar nicht die Möglichkeit hatte, sich Gedanken über den nachfolgenden Gast zu machen. Sie reicht uns diese nach. Und die nächste Ausgabe, Call for Fiction, moderieren Malte Abraham und ich zusammen, worauf ich mich auch schon sehr freue. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Call for Fiction ist ein Podcast des Literaturhaus Berlin und Kabeljau und Dorsch. Redaktion und Produktion Malte Abraham, Viktor Kümel, Chris Möller und Lara Sielmann. Moderation dieser Folge Chris Möller und Lara Sielmann. Musik Sebastian Jurchen.